DW Menschen und Märkte
mit Thomas Kohlmann aus dem Homeoffice herzlich willkommen. Grüner Wandel und neue Konzepte. Auch heute geht es hier um die IAA Mobility. In dieser Woche wollen die Autobauer in München zeigen, wie sie den größten Technologiewandel in ihrer Geschichte stemmen wollen. Dazu hören Sie unter anderem hier im Podcast Audi-Chef Markus Dußmann. In München dreht sich in dieser Woche alles um die Mobilität der Zukunft. IAA Mobility, so heißt die internationale Automobilausstellung nach ihrem Umzug von Frankfurt nach München. Und die Hersteller, die in Frankfurt gerne ihre PS-starken Oberklassewagen zeigten, präsentieren sich in München heute als grüne Vorreiter. Gabriel Hirt berichtet.
Das dürfte den Veranstaltern der IAA Mobility gefallen haben. Bei der Vorstellung des neuen elektrischen Renault Megane fand Konzernchef Luca De Meo lobende Worte.
Es ist immer ein gutes Gefühl, mit Menschen persönlich zusammenzutreffen, gerade in dieser Covid-Situation. Darum möchte ich den Mut der Organisatoren besonders unterstreichen, die diese Messe beibehalten haben. Das ist gerade in einer Automobilnation wie Deutschland so wichtig, die ein bedeutender Markt für unsere Gruppe und für die Marke Renault ist.
Auch Angela Merkel kommt. Wie bei den früheren internationalen Automobilausstellungen in Frankfurt eröffnet sie auch in diesem Jahr die IAA Mobility in München. Auf die scheidende Bundeskanzlerin kann sich die Industrie eben verlassen. Daimler-Chef Ola Källenius jedenfalls ist mit ihrer Arbeit zufrieden, wie er sagt, und er hat bereits klare Vorstellungen an die künftige Bundesregierung.
Die neue Bundesregierung muss eine sehr ambitionierte Klimapolitik mit einer starken Wirtschafts- und Industriepolitik verbinden. Wir alleine bei Daimler investieren in den nächsten 5 Jahren über 70 Milliarden Euro in neuen Technologien, um die Transformation voranzutreiben. Nur wenn wir starke, auch rentable Unternehmen haben, dann können wir diese Transformation auch selber finanzieren und Europa bleibt als Industrieregion stark und erfolgreich.
Ob allerdings die IAA an frühere Erfolge anknüpfen kann und wieder zu einer Weltleitmesse wird, ist für viele Beobachter nach wie vor völlig offen. Im Gegensatz zu früher sind die Stände der Autohersteller in den Messehallen deutlich kleiner. Auch fehlen einige große Konzerne, allen voran Toyota und Stellantis, zu dem die Marken Opel und Fiat gehören. Aufgrund der nach wie vor geltenden Reisebeschränkungen in vielen Ländern werden auch weniger Gäste aus dem Ausland erwartet. Dafür hat sich die frühere Autoshow zu einer Mobilitätsmesse gewandelt, auf der auch zahlreiche Fahrradhersteller ihre neuesten Produkte zeigen. Dazu meint der Autoexperte Professor Stefan Pratzel.
Es ist, glaube ich, ein richtiger Versuch, dass man das Auto positioniert als Teil des Mobilitätssystems und dass man eben nicht nur eine reine Autoshow macht, sondern einen Erlebnischarakter mit einbaut und eben das Auto als Teil der Gesellschaft positioniert. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch wenn man noch den Dieselskandal im Hintergrund hat.
Gegner der Autoindustrie scheint das neue Konzept dagegen nicht zu überzeugen. Wie bereits bei der letzten IAA in Frankfurt 2019 wird auch bei der Automobilausstellung in München mit zahlreichen Demonstranten gerechnet. Ihr Widerstand könnte in diesem Jahr sogar noch massiver ausfallen. So bietet die IAA Mobility auch viel mehr Möglichkeiten für Protestaktionen, da sie nicht nur in den Messehallen stattfindet, sondern auch an einigen Plätzen in der Stadt.
Auch Audi präsentiert sich nicht auf dem Messegelände, sondern auf einer Bühne am Wittelsbacher Platz in der Münchner Innenstadt. Ganze 4 Autos sind dort ausgestellt, auch das Konzeptfahrzeug Grand Sphere. Was dahinter steckt und wie Audi am autonomen Fahren der Zukunft arbeitet, darüber hat mein Kollege Thomas Neufeld mit Audi-Chef Markus Dußmann in München gesprochen.
Markus Dußmann, wir stehen hier auf einem kleinen Messestand, gar nicht Messestand, sondern auf einem Stand hier in der Innenstadt von München. Früher war Ihr IAA-Auftritt ganz anders. Warum sind Sie so bescheiden hier?
Na gut, wir freuen uns zum ersten Mal, dass die IAA überhaupt stattfindet. Ja, wir freuen uns auch sehr, dass sie in München ist, denn das ist nah an Ingolstadt, an unserem Heimatstandort. Und wir wollten extra dieses offene Konzept, weil wir in Dialog kommen wollen. Wir hatten jetzt 1,5 Jahre Corona und haben in 1,5 Jahren alle Premieren, die wir gemacht haben, nur digital machen können. Jetzt können wir hier, und Sie sehen es selber, eine Studie zeigen, den Grand Sphere, auf den wir sehr stolz sind, und können mit Menschen in Dialog geraten oder in Dialog kommen. Und das geht wahrscheinlich besser hier am offenen Platz. man wird sehen, wie sich das Konzept bewährt, sowohl hier als auch auf der Messe. Und dann wird man entscheiden, was man macht. Ich bin sehr froh, dass das hier so ausprobiert wird.
Alle Hersteller und Sie auch setzen voll auf Elektromobilität. Sind Sie tatsächlich so grün, wie Sie sich alle geben?
Gut, wir sind absolut überzeugt, dass Individualmobilität in der Zukunft für die Menschen weiterhin sehr wichtig sein wird. Batterieelektrische Fahrzeuge sind das beste Konzept, das effizienteste Konzept, um CO2-neutral weiterhin mobil zu sein. Und deswegen setzen wir voll darauf. Wir haben ein Enddatum definiert mit 2033, wann der letzte Verbrenner von Audi vom Band gehen wird. Und von daher haben wir strategisch klar die Weichen gestellt.
Hand aufs Herz, müssen Sie nicht einfach weniger Autos bauen und verkaufen und dann wird es der Umwelt besser gehen?
Na gut, der Bedarf an Mobilität ist groß. Unser Konzept ist weiterhin CO2-neutral Mobilität anbieten zu können und dafür ist das BEV die Antwort.
Die ganz große Story, die jetzt geschrieben wird in der Branche, ist das vollvernetzte Auto, das autonom fahrende Auto. Wie realistisch ist das tatsächlich, dass wir eines Tages sozusagen uns von der Maschine fahren lassen?
Also das ist technisch kompliziert, machbar und auch realistisch. Allerdings muss auch der Gesetzgeber dort noch die Rahmenbedingungen setzen. Unser Grand Sphere Concept ist ein Auto, was 2025 auf den Markt kommen wird. Es wird erstmal Level 3 fahren mit Level 4 Fähigkeit. Und Level 4 ist dann, dass das Auto die Fahraufgabe selbstständig übernimmt. Ja, und insofern sind wir klar auf dem Weg dahin. Aber das ist komplex, denn die Software ist extrem komplex. Das Auto muss alles können, was ein Fahrer kann und das noch 100-mal besser. Und der Weg dahin ist noch weit, aber wir haben ja auch noch 5 Jahre bis dahin.
Was wird Audi in 20 Jahren sein? Ein Softwarehersteller oder ein Hardwarehersteller?
Gut, Hardware wird immer die Basis sein für viel Software im Auto. Die Software wird bestimmt sein für neue Geschäftsmodelle. Wir glauben, dass aus der Software raus viel Umsatz entstehen wird, der für uns in Zukunft sehr wichtig ist. Deswegen investieren wir auch bis Ende des Jahrzehnts fast 30 Milliarden als Konzern in Software. Ja, das wird das Thema der Zukunft sein.
Soweit Audi-Chef Markus Dußmann im Gespräch mit Thomas Neufeld. In München eröffnete Angela Merkel heute das letzte Mal als Kanzlerin die Automesse IAA. Ihr Verhältnis zur Autoindustrie hat sich in ihrer Amtszeit deutlich verändert, denn spätestens seit dem Dieselskandal fremdelt sie mit der früheren deutschen Vorzeigebranche. Marcel Heberlein mit einer Bilanz.
Angela Merkel und ihre Beziehung zur deutschen Autoindustrie. Eine schwierige Kiste.
Angela Merkel war eindeutig Autokanzlerin.
Frau Merkel war keine Autokanzlerin.
Gesine Lötsch von der Linkspartei und FDP-Mann Oliver Luksic sind sich da nicht einig. Einer, der das vielleicht aufklären kann, ist Matthias Wissmann. Für die CDU saß er lange im Bundestag, war auch Verkehrsminister. Später dann wurde er Präsident des Deutschen Autoverbands VDA und damit 11 Jahre lang Cheflobbyist mit Draht zur Bundeskanzlerin.
Sie war ist eine Kanzlerin, die offen ist für die Themen der Automobilindustrie, aber sie hat sich nicht einfach von der Automobilindustrie einsammeln lassen.
Man musste Merkel mit Argumenten überzeugen, sagt Wissmann. Scheint ihm öfter mal gelungen zu sein. 2009 zum Beispiel beschloss Merkels Regierung die Abwrackprämie, ein staatlicher Milliardenzuschuss zum Autokauf. Ein Sieg für Wissmann, ein Sieg der Industrie. Auch 2013, als Merkel sich bei der EU für laxere CO2-Grenzwerte einsetzte.
Die Bundeskanzlerin hat schon verstanden, die deutsche Automobilindustrie lebt nicht in erster Linie von Kleinfahrzeugen. Denn die können bei hohen Lohnkosten in Deutschland kaum produziert werden.
Der Trend zum SUV, zum großen, schweren, oft besonders klimaschädlichen Straßenkreuzer, lässt die Gewinne von VW und Co. sprudeln. Gut für die Industrie. Gut für Deutschland? Ein Blick zurück.
Ich war Umweltministerin 4 Jahre und ich habe versucht, mich an viele Forderungen und Wünsche der Automobilindustrie zu halten.
Sagt die Kanzlerin erstaunlich offen über ihre Haltung in den 90er Jahren. Doch spätestens 2015 ist es mit dem Honeymoon von Merkel und den deutschen Autobossen vorbei.
Es wurde betrogen und gelogen.
Der Dieselskandal, die Abgasmanipulation bei VW und anderen hat Merkel enttäuscht.
Und dass man da misstrauisch wird. Das liegt wirklich nicht an der Politik, das liegt an der Automobilindustrie. Es tut mir leid. Da sind Dinge ausgenutzt worden, die sind völlig inakzeptabel.
Die Dieselaffäre hat Merkel zu einer neuen Souveränität verholfen, sagt Branchenkenner Stefan Bratzel. In der Corona-Krise 2020 wollen die Hersteller neue staatliche Kaufprämien durchsetzen. Auch für die alte Verbrennertechnik. Diesmal blitzen sie ab. Den Wandel hin zu E-Autos und Klimaschutz, den hat Merkel aber lange nur verwaltet. Der Industrie hat sie damit letztlich nicht geholfen, sagt Branchenkenner Pratzel.
In Zeiten des Wandels braucht es manchmal auch Orientierung von der Politik. Die hätte man sehr viel klarer und strikter setzen können. Das war im Nachhinein ein Fehler, weil dann der Wandel ja jetzt in den 20er Jahren sehr, sehr schnell vonstatten geht.
Mit möglicherweise heftigen Folgen, auch für Arbeitsplätze in Deutschland. Am Ende also vielleicht typisch Merkel. Fahren auf Sicht, das kann sie. Und in vielen Lagen hilft das auch. Doch wer nicht weiß, wo er letztlich hin will, wer keine Vision hat, kann leicht irgendwo ankommen, wo er eigentlich nie hin wollte.
Wenn es nach den PR-Abteilungen der Autobauer geht, dann wird nur noch über den grünen Wandel der Industrie gesprochen und wie sauber die neuen E-Autos unterwegs sind. Aber wie kommt dieser radikale Strategiewechsel an der Börse an? Wie glaubwürdig sind die Konzepte? Bianca von der Au hat bei Finanzprofis nachgefragt.
Nachhaltigkeit haben sich die deutschen Autobauer groß auf die Fahnen geschrieben und tragen bei der IAA in München gleich dick auf. BMW überraschte mit einem Elektroauto, das zu 100% aus recyceltem Material und nachwachsenden Rohstoffen besteht. Volkswagen präsentierte seinen autonom fahrenden Bulli-Prototypen, den vollelektrischen VW-Bus ID.Buzz. Auch Daimler ließ die Verbrenner- und Dieselfahrzeuge hinterm Vorhang und wartete gleich mit 5 neuen Modellen auf, alle mit Elektromotor.
Man hat den Eindruck, dass es praktisch nur noch elektrische Autos gibt, was natürlich der Realität nicht ganz entspricht,
sagt Autoanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler, der sich auf der IAA sein eigenes Bild macht. Noch verdienen die deutschen Autobauer ihr Geld überwiegend mit Verbrennern. Doch sieht Branchenkenner Pieper hier kein Greenwashing, denn das werfen Umweltaktivisten den Autobauern auf der IAA vor.
Insofern labelt man sich hier ein bisschen, wenn man so will, geschönt und zeigt sich in einer Form, die vielleicht in 15 Jahren dann der Realität entspricht.
Und damit sind Volkswagen, BMW, Daimler und Co. auf dem richtigen Weg, findet auch Branchenkenner Erik Heimann von der Deutschen Bank. Zu Unrecht werde den deutschen Autobauern vorgeworfen, sie hätten den Trend zur E-Mobilität verschlafen.
Dieses Klischee war schon immer falsch und ist es auch im aktuellen Fall. Ich bin relativ optimistisch, gerade für die großen Hersteller und die Zulieferer, dass sie diesen Trend in Richtung E-Mobilität schaffen wird. Sie sind da, wie auch in der Vergangenheit, bei ähnlichen Trends vielleicht nicht die schnellsten gewesen, aber ich bin guter Dinge, dass sie im zweiten Schritt zu den Besten zählen werden.
Doch gießt Ökonom Heimann etwas Wasser in den Wein. Er hat für das Research-Institut der Deutschen Bank berechnet, wie hoch die staatlichen Subventionen für E-Mobilität sind. Das Ergebnis? Bis zu 20.000 Euro je Fahrzeug. Damit sponsern deutsche Steuerzahler indirekt über Zuschüsse wie Kaufprämien oder Rabatte bei der Kfz-Steuer die wohl größte Transformation der Autobranche.
Es sind also Subventionen, die führen immer zu Mitnahmeeffekten. Die haben meistens auch Nachteile bei Effizienz und auch bei ökologischer Effektivität. Und insofern sind die Ökonomen grundsätzlich gegenüber technologiespezifischen Subventionen etwas skeptisch eingestellt.
Am Aktienmarkt wird diese Entwicklung genau beobachtet, da mit dem Umstieg auf Elektromobilität weiter hohe Kosten verbunden sein dürften. Auch wenn die deutschen Autobauer im ersten Halbjahr Rekordgewinne eingefahren haben, war es bei den Aktienkursen ein Auf und Ab.
Und mit dem Bericht von Bianca von der Au aus Frankfurt geht diese Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Sophie Weber in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.